Rezidiv ist kein Todesurteil. Mhm. Punkt. Es ist jetzt nicht so, dass das alles immer gleich ganz arg schlimm sein muss. Es gibt viele Patienten, die das Imatinib super tolerieren. Da gibt es Patienten, die nehmen das 10, 12 Jahre lang. Der längste Patient bei mir nimmt das seit 24 Jahren. Generell ist Tumorchirurgie keine Notfallchirurgie. Da geht es jetzt nicht um eine Woche, noch mal sich da wohin zu fahren, sich beraten zu lassen, bevor man eine Entscheidung trifft.
Heute ist das Thema gastrointestinale Stromatomoren und zwar im lokal begrenzten, das heißt operablen Zustand. Dementsprechend werden wir ganz viel über Operationen sprechen, aber nicht nur, denn es gibt auch davor und danach noch ganz viele Maßnahmen, die möglich sind. Es freut mich sehr, dass wir heute mit Herrn Professor Hohenberger sprechen, der ein großer Experte im Bereich GIST ist.
Hallo, grüß Sie Gott.
Hallo. Wir sprechen über eine Situation, wo die Diagnose schon gelaufen ist und eben das lokal begrenzt operabel definiert ist. Wir machen aber auch weitere Filme. Das heißt, wenn Sie diese Diagnose nicht zu Ihnen passt, bleiben Sie dran. Es gibt weitere Filme, die dann zu Ihnen passen werden. Die erste Frage wäre eigentlich, was heißt denn operabel überhaupt?
Operabel heißt, dass man etwas in diesem Sinn oder in diesem Zusammenhang einen Tumor entfernen kann. Mhm. Genauer würde man es definieren, sagen, dass man ihn komplett entfernen kann. Und für bösartige Erkrankungen heißt es, dass man ihn komplett mit Sicherheitsabstand entfernen kann, dass dann der Pathologe sagt, es ist allseitig im Gesunden, sogenannte R0-Resektion. Das ist das, was man in dem Zusammenhang mit GIST als operabel bezeichnen sollte. Prinzipiell ist nahezu alles operabel, es hängt von der Situation ab. Wenn Sie einen blutenden Tumor haben, der anders nicht behandelbar ist, dann geht es zunächst mal um die Stillung zum Beispiel einer Blutung.
Okay.
Und das R0 tritt in den Hintergrund. Aber das, worum es uns heute geht, lokal begrenzter GIST, heißt, der ist entfernbar im Gesunden mit einem entsprechenden Sicherheitsabstand.
Jetzt hatten wir ja auch schon gerade gesagt, dass es eventuell noch weitere Therapien trotzdem notwendig sind. Und vielleicht auch vor der Operation. Diese Therapien vor der Operation wird dann ja neoadjuvant bezeichnet. Ist das korrekt so?
Ja.
Und wann oder warum musste man das denn machen?
Lassen Sie mich mal erstmal versuchen, den Begriff zu erklären. Mhm. Neoadjuvant, das heißt, es ist eine Hilfsmaßnahme zur OP. Hilfe heißt lateinisch adjuvare, deswegen adjuvant. Wenn ich jetzt sage, ich nutze die Hilfe schon mal vor der Operation, um den Tumor zu verkleinern oder ihn kaputt zu machen, zu zerstören mit Medikamenten, dann ist das neoadjuvant, also neuadjuvant und vor der OP.
Und jetzt hatten Sie gerade gesagt, dass dann der Tumor sogar ganz zerstört werden kann. Brauche ich dann noch eine OP oder ist dann eigentlich, dass man gar keine mehr braucht?
Ja, brauchen Sie eigentlich. Mhm. Weil Sie machen das ja im Allgemeinen bei, man sagt, lokal fortgeschrittenen Tumoren, also Tumoren, die entweder besonders groß sind und wo man, wenn sie meinetwegen im Magen lokalisiert sind, den ganzen Magen oder große Teile des Magens entfernen müssten, um den Tumor zu entfernen. Wenn man solche Tumoren mit einer Vorbehandlung verkleinern kann, sodass die statt 11 cm nur noch 6,5 sind, dann ist es meistens möglich, magenerhaltend zu operieren. Das heißt, es geht einmal um den Organerhalt, wo man den restlichen Tumor entfernt, wenn man nicht weiter medikamentös behandeln will. Mhm. Anderes Szenario ist, wenn man sagt, warum muss man das dann operieren? Sie wissen ja nicht genau, sind in dem Tumor noch lebende, vitale Tumorzellen. Und wir sehen auch bei Tumoren, die sich auf die Hälfte verkleinert haben, gibt es welche, wo der Pathologe, wenn man das entfernt hat, keine vitalen Zellen mehr findet. Aber es gibt halt aber auch Tumoren, wo der Pathologe immer noch 15% vitale Tumorzellen findet, die dann vielleicht später nachgewachsen wären, wenn man den Tumor nicht entfernt hätte. Deswegen neoadjuvant heißt Vorbehandlung, Tumor, Beeinflussung, Verkleinerung, Abtöten und dann den Residualtumor, den Rest, der übrig bleibt, entfernen.
Wie plant man denn die Operation? Was ist denn da? Was sind denn dann die notwendigen Schritte? Und wann kann man minimalinvasiv operieren und wann ist das eben nicht möglich?
Also da sollte man mal zwei Situationen unterscheiden. Den normalen, in Anführungszeichen, diagnostizierten GIST, der kann ja im Magen sein, im Dünndarm sein. manchmal auch im Mastdarm sein. Da geht es exakt darum, wo ist der lokalisiert, wie groß ist der. Und die entscheidende Frage ist, wie man das plant, wer soll das operieren? Hat der oder diejenige, als ob der als Operateur in Betracht kommt, Erfahrung damit? Das ist ein bisschen ein Übergangsfeld, ein Gist von 2 Zentimeter, der mitten im Magen lokalisiert ist. Das ist jetzt kein großer Aufwand, das zu machen, solange man das laparoskopisch resiziert.
Das wäre minimalinvasiv, oder?
Minimalinvasiv resiziert, ja. Ist das kein Problem. Mhm. Dünndarmresektionen, ein Dünndarmsegment von, meinetwegen, selbst wenn der Gist 5, 6, 7 Zentimeter groß ist, brauchen Sie 1 Zentimeter oder 2 Sicherheitsabstand. Also ein Dünndarmsegment von 10, 12 Zentimeter zu entfernen, den Dünndarm wieder zusammenzunähen, auch das geht minimalinvasiv. Mhm. Mastdarm ist schon eine schwierigere Konstellation, weil Gist dort entweder ganz niedriges Risiko haben, dass sie wiederkommen, oder ein sehr hohes. Da gibt es diese Zwischenformen. Intermediär, mittelmäßiges Risiko gibt es im Mastdarm nicht. Das heißt, Mastdarm muss man definitiv sich vorher überlegen, hat der Operateur oder die Operateurin Erfahrung mit solchen Tumoren, weil die OP ist eine andere als für Mastdarmkrebs. Mhm. Beim Mastdarmkrebs muss ich die Lymphknoten entfernen. Das brauche ich für Gist nicht.
Ja.
Gist, ja? Aber es geht bei Gist darum, sauber die zum Beispiel die Mastdarmampulle, wo der Stuhlgang sich gesammelt wird vor der Entleerung, die wieder zu rekonstruieren. Mhm. Ja, das sind so für die drei Primärsituationen.
Und jetzt ist ja die große Frage für Patienten, also Gist ist ja eine seltene Erkrankung, das haben wir in den Filmen, die wir ja schon zu der Erkrankung an sich auch schon gemacht haben, schon erklärt. Wie findet man denn jetzt als Patientenoperateur, der geeignet ist für eine Gist-Operation? Also es ist ja schon eine Herausforderung, vor der man als Patient so steht.
Also Standardantwort natürlich, Sarkomzentrum, dort ist immer jemand, der Gist operieren kann. Nun muss man aber sagen, dass viele der Gist-Zufallsbefunde oder gerade eben im Magen Befunde sind, dass da diese Gist oberflächlich bluten oder zufällig entdeckt werden, weil man abklärt, ob dort ein Reflux aus dem Magen in die Speiseröhre besteht und dann wird endoskopiert und dann entdeckt man einen Gist. Und das sind ja üblicherweise im Bereich der Gastroenterologie. Da denkt ja zunächst nicht jeder gleich, dass da irgendwas Sarkom oder was Bösartiges dahinter stecken kann. Das heißt, solche kleineren Tumoren, die an unproblematischer Stelle sind, also nicht am Eingang und nicht am Ausgang vom Magen, kann man sicherlich auch im Bereich von erfahrenen Bauch- und Viszeralchirurgen adäquat resiziert bekommen, auch minimalinvasiv.
Ja, muss man dann fragen, ob der schon Erfahrung hat?
Definitiv.
Also sollte man schon.
Man sollte erstens die Diagnose kennen, bevor man jemanden operiert, wie sonst halt auch im Leben, bevor man irgendetwas macht und sagt, na, das wird schon gut gehen, schaue ich halt, was ist denn das feingeweblich? Gelegentlich ist es mal wirklich schwierig, diese Gist zu biopsieren, gerade wenn sie klein sind in der Magenwand. Das ist aber nichts, wo irgendein Problem draus wird. Alles andere, was weiß ich, ab drei Zentimeter muss man das biopsieren. Und wenn ich weiß, das ist ein Gist, dann muss ich halt fragen, haben Sie mit dieser Erkrankung Erfahrung? Generell ist Tumorchirurgie keine Notfallchirurgie im Allgemeinen. Selbst wenn dieser Gist im Magen ein bisschen blutet und man das über eine Blut im Stuhl festgestellt hat, der wächst da schon ein paar Monate. Da geht es jetzt nicht um eine Woche, da wohin zu fahren, sich beraten zu lassen, bevor man eine Entscheidung trifft.
Ich glaube, das ist nochmal wirklich ein ganz, ganz wichtiges Statement, was Sie da gerade gemacht haben. Es würde mich mal interessieren, was wäre denn Ihr Kriterium für Erfahrung haben mit Gist?
Naja, ich würde mal sagen, so über die Zeit, mal 10 Gist operiert zu haben, ist schon mal was. Es geht ums Handling. Diese Tumoren sind oft weich, zerfließlich. Also wäre die Frage, wenn jemand 10 Gist schon mal operiert hat und weiß, worauf es ankommt. Es ist meistens technisch, wenn die jetzt nicht lokal fortgeschritten sind, was wir gerade besprochen haben, dass man sie verkleinern muss, ist es meistens mit Ausnahme des Mastdarms technisch jetzt nicht hoch anspruchsvoll. Mhm. Aber man muss wissen, was man operiert.
Also eine weitere Herausforderung bei der Operation von GIST ist ja eben, was wir vorher schon ein bisschen gesprochen haben mit der neoadjuvanten Therapie, inwieweit denn andere Organe auch betroffen sind. Wie geht man denn damit um und wann müssen denn weitere Organe mitoperiert werden oder nicht?
Es kann ein Segment vom Dickdarm sein, es kann auch ein Stück Dünndarm sein, was an dem GIST dran ist. Und das muss man dann mit entfernen, um den Weltkriegsbombe. Ja? Da gehen Sie auch nicht hin, buddeln Sie aus, fassen Sie an und ziehen Sie heraus, sondern Sie nehmen einen großen Bagger, nehmen das Erdreich außen mit herum, heben das heraus und schaffen die Bombe weg. Und so ähnlich ist das dafür auch. Sie nehmen das was Sie brauchen, dass Sie ins Gesunde kommen, um diesen GIST zu entfernen. Und das ist so, erleichtert vielleicht die Vorstellung, warum das ist.
Und für Patienten ist es ja schon immer wieder auch eine Herausforderung, wenn dann eben auch gerade andere Organe betroffen sind. Welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt für Patienten, ich sag mal, da mitzuentscheiden oder mitzudiskutieren, wie die Operation durchgeführt wird, was genau gemacht wird? Ist das überhaupt sinnvoll oder wo sind die Grenzen des Sinnvollen da?
Also der Patient muss generell mitentscheiden, was gemacht wird, weil er muss es ja später auch aushalten.
So ist es ja.
Für den Fall, dass Komplikationen auftreten, Spätfolgen auftreten, das tut dem Arzt nicht weh, aber dem Patienten vielleicht schon. Insofern muss der mitentscheiden und sagen, okay, ich lasse mich darauf ein und meine Fragen, die ich dazu habe, sind ausreichend beantwortet.
Und wenn jetzt so eine Operation durchgeführt wird, ist man dann relativ lange im Krankenhaus oder kommt man schnell wieder raus?
Also Sie sind heutzutage ganz schnell aus dem Krankenhaus wieder draußen. Sobald Sie schmerzfrei sind, laufen können und so weiter, da liegt meistens die endgültige Histologie noch nicht vor. Sagen wir mal, für eine Magenoperation, Magengist laparoskopisch, also minimal invasiv gemacht, sind Sie maximal 2 Tage in der Klinik.
Oh, okay. Mhm.
Mhm. Oder vielleicht auch 3, aber wenige.
Und dann kann man tatsächlich nach Hause?
Ja.
Okay.
Das ist ja meistens mit Stapling-Instrumenten, also mit Metallklammern versorgt, zugenäht. Sie sind vielleicht noch nicht topfit, aber Sie sind zumindest so fit, dass Sie zu Hause weiter bleiben können. Oh ja. Es gibt keinen Grund, und auch nach den neoadjuvanten Operationen, da spielt es schon eine Rolle, was mit entfernt wurde. Die Kombination aus Magen und Dickdarm ist im Allgemeinen unproblematisch. Die Kombination aus Magen und Bauchspeicheldrüse ist sicherlich problematischer oder kann problematischer sein, sodass man sie da vielleicht 5, 6, 7, 8 Tage in der Klinik hält, bis man sicher ist, dass alles okay ist. Mhm. Die Vorbehandlung, um vielleicht das noch mit dazu zu sagen, mit Imatinib, spielt für Wundheilungsstörungen zum Beispiel keine Rolle.
Im Gegensatz zu, wenn man Chemotherapie machen würde, dann wäre das ganz anders. Ne?
Genau. Okay. Wenn Sie meinetwegen systemische Chemotherapie mit Zellgiften bekommen haben oder vorbestrahlt sind, wo das OP-Gebiet ja eine Strahlendosis hat, ist das eine ganz andere Situation. Aber eine neoadjuvante Vorbehandlung mit Imatinib führt zu keiner erhöhten Rate an Wundheilungsstörungen.
Jetzt hat man gerade gesagt, dass die Patienten dann doch recht zügig nach Hause entlassen werden nach der Operation. Und das ist natürlich schon die Frage, wie ist es denn dann mit Wundversorgung? Auf was muss man achten? Gibt es Komplikationen, wo man dann vielleicht sich doch nochmal beim Arzt melden sollte? Was ist denn da zu beachten?
Also es gibt immer, kann immer Komplikationen geben. Mhm. Für das Spektrum, was wir jetzt besprochen haben, sind Komplikationen eher selten. Man würde jetzt nicht erwarten, dass da viel Komplikationen auftreten, aber Sie müssen halt zum Hausarzt gehen, sich einmal Wunde inspizieren lassen, Pflaster runter, wenn Sie nach 2, 3 Tagen nach Hause gehen, muss halt jemand, ob das dann eine Wundversorgung macht oder ob Ihr Hausarzt eine Wundsprechstunde oder sowas hat, oder muss halt jemand mal Pflaster wechseln und sich die Wunden anschauen.
Also bei minimalinvasiv sind es ja wirklich nur so kleine Schnitte, so drei oder irgendwie so über dem Bauchraum.
Im Jargon heißen die Briefmarken. Ja, okay. Haben Sie 4 Briefmarken und vielleicht irgendwo muss der Tumor ja auch entfernt werden. Ja, das heißt, es gibt immer einen Schnitt, der etwas größer ist, sonst kriegt man den Tumor ja nicht heraus. Der kommt in den sogenannten Bergebeutel, dann wird also nicht offen durch die Bauchdecke gezogen, sondern wird in der Bauchhöhle in einen Beutel reißfesten Beutel hineingesteckt, sehr wichtig, und dann erweitert man die Bauchdecke so weit, dass man den gerade eben herausziehen kann. Also man macht dann nicht einen großen Schnitt und raus, sonst hätte ich das ja auch gleich machen können, aber es gibt immer irgendwo einen Schnitt, der vielleicht 5-6 cm lang ist, je nach Tumorgröße, um den Tumor entfernen zu können.
Und wenn ich jetzt nicht minimalinvasiv operiert worden wäre,
dann gibt es irgendwo einen Zugang von 10-12 cm, meistens mit entweder Klammern oder meistens mit Klammern oder mit einer resorbierbaren Naht versorgt. Eigentlich steht es auf dem Entlassungsbrief drauf von der Klinik, oder muss auf der Entlassungsbrief drauf stehen, steht auch immer drin, ist gesetzliche Vorgabe, was für Medikamente, wann die nächste Nachschau, wann welche Wundkontrolle erfolgen soll. Und das ist normalerweise dann Sache vom Hausarzt.
Ist mal so ganz banal mal zusammenzählen, darf man duschen?
Ja.
Darf ich meinen?
Sie dürfen immer duschen, wenn Sie Pflaster drauf haben,
okay,
weil die allermeisten Pflaster
wasserdicht
sind wasserdicht und halten mindestens einmal duschen, zur Not auch zweimal aus.
Und darf ich meinen Wasserkasten hochtragen, oder?
Würde ich nicht empfehlen, sagen wir mal. Ja?
Das sind doch zu
Sie
viel
Druck Flasche, auf. Ja, Sie können die Flaschen nehmen, eine rechts, eine links, das muss reicht, ja. dann zweimal gehen. Oder sowas. Aber Wasserkasten, alles was die Bauchdecke, das sind ja Bauch-OPs, alles was die Bauchdecke anstrengt, also die meisten Leute unterlassen das schmerzbedingt schon, wenn sie die Bauchdecke anspannen. Aber es macht Minimum einen Monat die Bauchdecke schonen. Bei einem richtigen Bauchschnitt, je nach Größe, zur Not auch mal 2 Monate. Mhm. Aber duschen passiert nichts.
Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was man bedenken sollte?
Sie müssen besprechen, ob Sie nach der OP Medikamente weiternehmen müssen, über Schmerzmittel hinaus. Wenn Sie Schmerzen nach der OP haben, was bei Wunden in der Bauchdecke jetzt nichts Ungewöhnliches, sondern was Normales wäre, nehmen Sie Schmerzmittel. Dafür gibt es die.
Und wenn das jetzt abgeschlossen ist, also die OP ist durch, ich bin jetzt auch soweit wieder okay und so weiter und so fort, dann ist ja immer eine ganz große Frage, wie kann man denn vermeiden, dass ein Rückfall kommt, ein sogenanntes Rezidiv. Was gibt es denn da für mögliche Maßnahmen, oder um das Risiko zu minimieren, sage ich es jetzt mal so?
Also die eine Maßnahme ist ja schon mal vor der OP die richtige Entscheidung zum Beispiel zu treffen, den Tumor zu verkleinern, ihn medikamentös zumindest mal zu einem größeren Teil abzutöten. Ja, und dann stellt sich die Frage, wie groß war er, wo war er lokalisiert, wie hoch war die Mitoserate?
Was ist nochmal Mitoserate oder was bedeutet
die Zahl, das? Die Menge der Zellteilungen. Mhm. Also die Tumorzellen wollen sich ja vermehren. Und je mehr Tumorzellen sich teilen, wo aus einer Tumorzelle 2 werden, das sind Mitosen. Das heißt, es gibt es in so einem Tumor nur ganz wenige sogenannte Mitosen, dann ist der wenig aggressiv, hat ein niedriges Potenzial, sich auszudehnen. Gibt es sehr viele Mitosen, und das ist die Mitoserate, muss der Pathologe auszählen und ausmessen auf 5 Quadratmillimeter. Es muss im Pathologiebefund stehen. Es kann ein paar Tage dauern, bis das da ist. Aber das entscheidet darüber, ob man zusammen mit der Tumorgröße und der Lokalisation, ob man gegebenenfalls hinterher eine weitere medikamentöse Therapie, und das ist dann adjuvant, nehmen muss.
Und warum ist denn die Lokalisation wichtig?
Weil die Tumoren unterschiedlich aggressiv sind, je nach Lage. Also die im Magen sind im Allgemeinen am wenigsten aggressiv. Mhm. Die im Dünndarm sehr viel häufiger. Und die im Mastdarm entweder ganz wenig aggressiv oder hochaggressiv. Mhm. Und das entscheidet über das Risiko, dass dort ein Tumorrückfall entsteht. Und da unterscheidet man ganz niedriges Risiko, braucht man nichts machen. Niedriges Risiko braucht man auch nichts machen. Intermediäres Risiko, gibt es keine Daten, die zeigen, dass das einen Vorteil bringt hinsichtlich der Überlebensrate. Aber alles, was hochaggressiv ist, gibt es einen eindeutigen Beleg aus mehreren großen Studien, dass das einen Vorteil bringt, eine medikamentöse adjuvante Therapie zu machen, was sowohl die Rezidivrate drückt als auch das Langzeitüberleben.
Also nochmal, dass ich das jetzt richtig verstehe, also alles von niedrigem Risiko bis zu mittlerem Risiko macht man, ist eine Operation einfach fertig. Dann ist man fertig, geht nach Hause, freut sich des Lebens und gut ist.
Nein, muss man gelegentlich Kontrolluntersuchungen muss man schon machen.
Ja, ja, natürlich. Und dann
irgendwo, aber dass sich des Lebens freuen, ist definitiv richtig.
Aber dann, wo das hohe Risiko ist, da muss dann tatsächlich Medikamente genommen werden.
Ja.
Und gibt es außer medikamentöse Therapie auch noch andere, die empfohlen werden?
Nee. Gibt sie halten. Es ist relativ einfach. Diese Tumorzellen haben einen genetischen Defekt, eine Mutation, die dazu führt, dass man sagt Treibermutation. Mhm. Die treiben die Tumorzelle zur Zellteilung und zur Zellproliferation, dass die sich vermehren. Und mit einem Medikament, also Imatinib, können sie die Auswirkungen dieser genetischen Veränderungen, die nur in der Tumorzelle sind, ausschalten. Das heißt, sie schalten die quasi ab.
Und das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Und muss ich jetzt wirklich mal sagen, das finde ich eine ganz tolle Sache, weil im Gegensatz zur Chemotherapie, die ja, ich sag mal, einfach wie so Schrotflinte über auf alles schießt, ja, ist das ja so richtig schön zielgerichtet, ne?
Hast du ja, zielgerichtete Therapie, targeted, das Target ist das Ziel, das kann man ausschalten. Und das kann man sehr effektiv ausschalten und für Hochrisikopatienten zugelassen ist die Therapie über 3 Jahre, weil es dafür Studiendaten gibt. Es kommt aber auch nach 3 Jahren Einnahme immer noch zu Rezidiven, wenn man das Medikament weglässt. Deswegen laufen Studien über 5 Jahre, ob nicht 5 Jahre besser sind als 3, Persist zum Beispiel. Und so wie es ausschaut, ist das besser. Aber jeder, der Erfahrung mit GIST-Patienten hat, hat auch Fälle und Patienten gesehen, die dann freiwillig das weitergenommen haben, weil sie sagen, ich vertrage das gut und ich nehme das, bevor da wieder was kommt. Und dann sehen sie, dass die vielleicht dann doch mal nach 10 Jahren Imatinib damit aufhören. Dann kommt es gar nicht so selten vor, dass sie dann nach 11,5 Jahren bei ihnen stehen und die doch wieder ein Rezidiv haben.
Oh, okay.
Also das ist eine individuelle Entscheidung zwischen wirklich GIST-erfahrenem Arzt und Patient, das hängt davon ab, wie gut jemand Medikament toleriert. Es gibt viele Patienten, die das Imatinib super tolerieren, die sagen, ich höre damit nicht auf. Ich nehme das weiter. Ich habe schon gehört, dass da was passieren kann. Da gibt es Patienten, die nehmen das 10, 12 Jahre lang. Der längste Patient bei mir nimmt das seit 24 Jahren.
Also wenn Sie jetzt diese Zeiten immer nennen, dann liegt es ja einfach auch daran, dass man gar nicht so weit in die Vergangenheit gucken kann. Ne? Also jetzt zum Beispiel, das heißt, Sie haben jetzt einfach jetzt Patienten, die halt über 5 Jahre oder 10 Jahre es halt schon nehmen, aber wir haben einfach gar kein Wissen darüber, wie es halt in der Vergangenheit, weil man kann jetzt nicht so weit zurückblicken, dass man sagt, wenn man nach 10 Jahren oder 12 Jahren aufhört, dann haben so und so viel Prozent ein Rezidiv und so viel Prozent nicht oder doch.
Das gibt zumindest keine Studien
die
darüber.
Das belegen.
Okay. Und man kann natürlich mal aus den großen GIST-Zentren das zusammenstellen. Mhm. Das ist auch am Laufen. Mhm. Aber dafür müssen Sie halt überhaupt erstmal Patienten auch haben, die 10 Jahre lang das genommen haben, die auch nach 10 Jahren noch am Leben sind und nicht aus irgendwelchen anderen Gründen, was weiß ich, Prostatakarzinom, Mammakarzinom, Autounfall, Flugzeugabsturz, sonst was, ums Leben gekommen sind. Das heißt, die Datenbasis dafür ist gering. Im Moment ist es eine Erfahrungsbasis von GIST-Zentren.
Ja, und jetzt noch mal, wenn jetzt so ein Rezidiv kommt, hat man dann immer eine gute Chance, trotzdem das dann wieder einzufangen, dass dann die Therapie wieder wirkt? Oder ist das dann auch...
Das hängt davon ab, wann und auf welcher Basis das kommt. Wenn Sie meinetwegen, wie das der Standard ist und zugelassen ist in Deutschland und Europa, 3 Jahre das Imatinib genommen haben. Mhm. Und dann gesagt haben, okay, ich habe das jetzt 3 Jahre genommen, weil man festgestellt hat, je länger man es nimmt, desto besser hält es das unter Kontrolle.
Ich habe es jetzt so verstanden, dass man eben eigentlich die Leitlinie sagt, man soll es 3 Jahre nehmen, aber Ihr Erfahrungswissen sagt definitiv länger. Und damit ich es aber länger nehmen kann, was muss ich da machen?
Also definitiv länger bei bestimmten Patienten. Mhm. Also es ist nicht so, dass alle es länger nehmen müssen. Mhm. Was unser Vorgehen ist, ist, dass wir das einfach weiter rezeptieren. Und für den Fall, dass eine Nachfrage kommt, man dann das begründet, warum dieser Patient ein exzeptionell hohes Risiko hat für ein Rezidiv. Das kann Tumorgröße, Mitoserate, 40 Mitosen oder ursprüngliche Ruptur sein. Ja, würde zum Beispiel den Bereich Tumorruptur, echte, wo der Tumor zerrissen ist, ja. Das gilt ja eigentlich als metastasierte Erkrankung. Aber das würde so eine Situation das auch kontinuierlich weiter einnehmen.
Und wenn es jetzt aber so ist, dass der Patient es eben aufgehört hat zu nehmen, aus welchen Gründen auch immer, und dann kommt ein Rezidiv, kann man das Rezidiv dann auch immer noch relativ gut wieder einfangen? Oder ist das?
Es hängt immer ein bisschen davon ab, was es ist. Wenn es an einer Stelle kommt, kann man auch drüber nachdenken, ob man das operiert. Im Allgemeinen lässt sich das mit dem Wiederaufnahme der Imatinib-Therapie gut einfangen. Mhm. Eine ganz andere Story ist das, wenn ein Tumorrezidiv unter der adjuvanten Therapie kommt. Dann liegt im Allgemeinen eine Zweitmutation vor, das ist eine ganz andere Geschichte.
Dazu machen wir tatsächlich nochmal einen separaten Film, da besprechen wir das auch nochmal im Detail. Jetzt ist ja so, dann ist man im Prinzip ja, auch wenn die Therapie weiterläuft, im Prinzip gesund, ja, weil dann ist ja der Gist ist ja weg, also nicht mehr messbar. Wie ist es dann mit der Nachsorge? Wie läuft denn das ab?
Sie können entweder die standardisierte Tumornachsorge machen, das heißt alle 3 Monate CT oder eine Bildgebung.
Ja.
Das Risiko ist aber halt nach der OP zunächst mal am geringsten. Und üblicherweise ist es ja so, dass man dann das bis 5 Jahre macht, also 2 Jahre lang alle 3 Monate, dann noch alle 6 Monate für 3 Jahre und dann hört man auf. Es ist eher ungeschickt, weil das Rezidivrisiko ist mit längerem Verlauf eher größer. Sie können nicht, es ist nicht so, dass Sie sagen können, das ist jetzt geheilt. Natürlich gibt es viele GIST, die geheilt sind. Mhm. Aber es macht keinen Sinn, im ersten Jahr alle 3 Monate da ein CT zu machen oder einen Kernspin zu machen. Das verursacht nur Kosten, ohne dass, wenn es nicht eine super Risikokonstellation ist, man irgendwas entdeckt. Es wäre schlauer, dort die Zeitabstände am Anfang zu vergrößern, Minimum 4 Monate, vielleicht auch 6 Monate und lieber dafür länger nachsorgen über die 5 Jahre hinaus. Deswegen wäre es schlauer, länger nachzusorgen, als am Anfang ganz intensiv, wo nicht viel dabei rauskommt
und
dann nach 5 Jahren aufzuhören.
Und wer treibt das jetzt? Kann dann der Patient dann irgendwie sagen, so, und ich will das jetzt so haben? Oder?
Der Patient kann sagen, warum soll ich schon wieder dahin? Wenn man von 3 auf 4 Monate geht, spart man zumindest mal eine Untersuchung pro Jahr, ohne dass sie irgendwas an Informationen verlieren.
Aber wenn ich nach hinten noch verlängern möchte?
Nach hinten raus, ja, müssen Sie, das ist kein Problem. Kontrolle nach. Ja, also das ist immer individuell machbar. Mhm. Und man wird das ja auch jetzt nicht machen bei Patienten, die einen 2 cm Magengist hatten.
Es scheint ja bei GIST schon ein bisschen ungewöhnlich zu sein, dass teilweise auch noch wirklich nach langen Zeiträumen Rezidive noch möglich sind. Ne? Das heißt also tatsächlich, wie sollten Patienten auch so ein bisschen auf sich selbst horchen oder versuchen?
Selbstuntersuchung ist eine Möglichkeit. Sie können eigentlich nur so, wenn Sie Symptome entwickeln, die Sie bisher nicht hatten, und wegen der Bauch ist aufgetrieben, aufgebläht und Sie haben den Eindruck, Sie werden irgendwie dicker, ohne dass Sie mehr essen oder so, dann kann das ein Hinweis auf eine Aussaat in der Bauchhöhle sein. Metastasen in der Leber sind im Allgemeinen, solange sie nicht 7-8 cm groß sind, weitgehend schmerzlos. Also deswegen ist die Bildgebung und insbesondere die Bildgebung mit Kontrastmittel, das ist der entscheidende Punkt, das zu überwachen.
Also wenn jetzt bei einem Kontrolle dann ein Rezidiv oder eine Metastase entdeckt würde, was kann man denn dann machen?
Das hängt ein bisschen davon ab, was es ist. Zum Beispiel, Sie haben einen GIST im Magen und es entwickelt sich in dem OP-Gebiet vom Magen ein lokales Rezidiv. Mhm. Dann wird man das sicherlich primär operativ angehen. Je nachdem, wie groß das ist und wie gut das nochmal zu operieren ist, kann man das nochmal machen. Das Gleiche kann sein, wenn so etwas im Bereich des Dünndarms ist. Der wesentliche Punkt ist dann zu schauen, ist es eine Metastase oder ist es die erste von vielen oder sind es gleich mehrere? Es ist meistens in der Bauchhöhle so, dass das primär mehrere sind, sodass man bei Metastasen in der Bauchhöhle mit einer medikamentösen Therapie beginnen würde. Metastasen in der Leber kann man versuchen, zum Beispiel thermisch zu zerstören,
Thermisch,
mit, ah, okay. Ja, mit Laser oder auch elektrisch, mit Elektroporation oder da gibt es viele Möglichkeiten.
Das klingt gruselig, ist aber nicht so gruselig?
Ist nicht so gruselig. Also, okay. Ja, es ist natürlich, Sie haben, man schiebt einen Draht oder ein Metallstück in die Leber unter CT-Kontrolle und dann kann man dort bestimmte Ströme draufgeben, man kann Frequenzen, bestimmte Stromfrequenzen draufgeben. Man kann auch Mikrowellenablationen machen, dass man in den Draht eine Mikrowelle steckt. Also es ist entscheidend ist, dass Sie dort 60 Grad erreichen in dem Bereich und um einen halben bis einen Zentimeter um diese Metastasen außen herum, aber 60 Grad wird das Gewebe zerstört. Wie Sie das machen, da gibt es unterschiedliche Technologien. Ich glaube nicht, dass es da grundsätzliche Unterschiede in der Effektivität gibt. Es hängt davon ab, wo es lokalisiert ist. Also das hängt ganz stark von der Kombination Lage, Größe, Erfahrung ab. Und die wählen ganz unterschiedliche Techniken.
Also wie gesagt, wir machen ja dann gleich nochmal auch einen separaten Film zum Thema Progress. Aber ich glaube, so die Kernaussage ist schon, dass auch bei einem Rezidiv eigentlich schon noch viele Möglichkeiten da sind, da man kann auch noch geheilt werden, oder? Ist es, oder geheilt im Sinne von, eben, dass man die Medikamente weiternimmt? Oder,
also
oder?
Muss man zwei was. Rezidiv ist kein Todesurteil. Mhm. Punkt. Zweitens, Heilung. Was ist Heilung?
Ja, ja.
Heilung, die Heilung werden
unter
Sie,
einer dauerhaften
nein,
Therapie.
Niemand wird von seiner Herzkranzgefäßverkalkung geheilt.
Ja,
sondern
ja.
Sie nehmen Medikamente, um die Folgen der Herzkranzgefäßverkalkung einzudämmen, zu minimieren. Ich habe ein bisschen Probleme mit diesem Heilungsbegriff.
Ja, ja, haben Sie recht, ja, ja.
Es heilt.
Haben Sie recht.
Die wenigsten Erkrankungen werden wirklich geheilt. Knochenbrüche, ja.
Ja.
Aber Fettstoffwechselstörungen werden auch nicht geheilt. Aber da klingt das nicht so schlimm, wenn ich das mein Leben lang Tabletten dafür nehme. Aber wenn ich jetzt so eine Erkrankung wie Gist habe, dann ist, da kann ich nicht mehr geheilt werden. Wenn Sie gut leben können, wenn Sie dafür die Tabletten nehmen.
Genau. Also wir haben jetzt gerade gesagt, Heilung ist der falsche Begriff. Aber man hat eigentlich eine sehr gute Lebensqualität, kann sein Leben gestalten, kann zur Arbeit gehen, kann wandern, Sport, reisen, sonst was. Und Sie haben auch sehr hochaltrige Patienten.
Wir haben eine ganze Gruppe von Patienten, die deutlich über 80 sind. Mhm. Manche nehmen wirklich seit über 10, 15 Jahren und länger Imatinib ein, sind dabei in guter in gutem Zustand und so. Und deswegen, natürlich gibt es auch andere Verläufe, das wollen wir jetzt gar nicht bestreiten. Aber es ist jetzt nicht so, dass das alles immer gleich ganz arg schlimm sein muss. Es gibt positive Verläufe, es gibt auch negative Verläufe, aber es gibt keinen Grund, zunächst die Flinte ins Korn zu werfen und sagen, ach Gott, wie schlimm ist das jetzt, ich muss jetzt. Also das sehe ich nicht.
Okay. Ich glaube, das sind jetzt nochmal positive Schlussworte. Ja. Vielen herzlichen Dank dafür, Herr Professor Hohenberger, dass wir hier diesen wichtigen Punkt zu Gist machen konnten. Danke.